Ich meine, die ganze Identität, dass man dann fühlt, dass was man ist, ist Profisportler, Profifußballer und ja, das fällt dann weg und man kann dann ja auch nicht irgendwie den Arbeitgeber wechseln. Also das hätte ich schon noch machen können, aber irgendwann ist trotzdem fertig. Und ja, man muss sich dann eine neue berufliche Identität aufbauen und ja, gerade hier in unseren Breitengraden, Schweiz, aber sicher aus Deutschland, ist ja schon entscheidend, was man so beruflich macht. Und ja, das war am Anfang natürlich schon schwierig, dass ja, für mich so diesen Übergang zu machen. Wobei der Anfang war eigentlich super geplant, weil da ging es Richtung Profi-Trainer, also Richtung Trainer. Ich habe dann begonnen, meine in der Nahrungsakademie von Basel zu arbeiten und Trainerscheine zu machen und so. Aber nach dreieinhalb Jahren habe ich das verworfen. Da bin ich dann für mich entschieden, dass ich nicht Trainer werden will, also diesen Weg nicht mehr weitergehen will nach oben. Und dann kam so ein bisschen das große, also Loch im Sinn von, ja, was mache ich denn jetzt, was kann ich jetzt? Und ja, das war mit Unsicherheit, mit Ängsten verbunden, weil ich gedacht habe, ja, finde ich auch irgendwas mit kurz vor 40, dass ich mich da irgendwie woanders, ja, wieder reinfinden kann. Gibt es jemanden, der mich will, der mich braucht, der in mir einen Wert sieht? Ja, und das war schon nicht ganz einfach, ja.
Warum können manche Menschen direkter und wirkungsvoller kommunizieren als andere? Warum klickt es mit diesen Menschen sofort und mit anderen versandet die gemeinsame Ebene noch bevor etwas entstehen kann? Make It Click, der Podcast, lässt Menschen aus unterschiedlichen Berufen mit ihren individuellen Geschichten zu Wort kommen, um von ihrer ganz persönlichen Make It Click Strategie zu erzählen. Mein Name ist Jenny Joy Kreindl und ich freue mich auf meine Gäste. In dieser Folge spreche ich mit dem ehemaligen Fußballspieler Benny Hogel über seine Karriere. Beginnend mit seinen ersten Schritten auf dem Rasen bis hin zu seinen Erfolgen beim FC Basel und Eintracht Frankfurt. Außerdem erfahren wir, wie er schon früh sein kommunikatives Talent entdeckte, was ihn auch nach seiner aktiven Karriere ins Fernsehen brachte. Entscheiden kulturelle Einflüsse über den Kampfgeist der einzelnen Spielerinnen und Spieler und am Ende auch über Sieg und Niederlage? Ist unsere Erwartungshaltung, die wir als Zuschauer und Fans an berühmte Fußballer haben, sich zu gesellschaftlichen Themen zu positionieren, gerechtfertigt? Wie schaffte er den Übergang von seiner Sportkarriere in die Welt der Wirtschaft und welche Hürden galt es zu überwinden? Und wie unterstützt sein 2020 gegründetes Athletes Network junge Sportlerinnen und Sportler dabei, in der Businesswelt Fuß zu fassen? Benny Hogel und ich thematisieren außerdem den enormen gesellschaftlichen Druck, den Profisportler heutzutage in der Öffentlichkeit ausgesetzt sind. Nicht zuletzt durch den Missbrauch von Social Media, wo Beleidigungen und Anfeindungen zum Alltag gehören. Ich freue mich sehr auf diese neue und inspirierende Folge Make It Click, der Podcast mit Benny Hogel. Benny, ich freue mich, dass du mein heutiger Gast bist bei Make It Click, der Podcast.
Ja, ich freue mich auch, dass ich da dabei sein darf.
Ich würde gerne, bevor wir in deine spannende Karriere reingehen und ich meine über 41 Länderspiele, 12 Jahre beim FC Basel, 2 Jahre bei Eintracht Frankfurt.
Genau.
3-mal Weltmeister, Europameisterschaften dabei. Würde ich gerne gleich eintauchen, aber bevor wir da reingehen, würde ich gerne von dir wissen, wie du überhaupt zum Fußball kamst.
Der Fußball kam zu mir.
Der Fußball kam zu dir?
Ja. Meine Kindergärtnerin, meine Eltern, die haben gesagt, ich sei einfach immer mit einem Ball unterwegs gewesen. Also irgendwie diese Leidenschaft zum Fußball, die war da, ohne dass es da irgendwie jemand viel dazu getan hat oder mich so gefördert hat, sondern ich wollte einfach immer Fußball spielen und darum hat der Fußball mich gefunden. Und ja, meine Eltern wollten aber nicht, dass ich in einen Fußballclub eintrete, schon so jung in jungen Jahren, weil sie das Gefühl hatten, das sei ein schlechter Umgang. Ich komme aus einer Akademikerfamilie und ja, die wollten eigentlich, dass ich da andere Sportarten ausprobiere, aber ich wollte einfach unbedingt Fußball machen, wobei mein Vater eigentlich Fußball toll fand, aber natürlich hat er immer gesagt, ja, mit den Kopfbällen und das ist gefährlich und so. Und ja, aus dem Grund bin ich dann erst mit 12 Jahren in den Fußballclub eingetreten.
Also du hast davor gar nicht Fußball gespielt oder bist da mit 12 erst in den Profi-Fußball-Track sozusagen?
Also ich habe immer Fußball gespielt, aber erst mit 12 in einem Club. Aber das hat gar nichts mit Profi zu tun. Das war einfach in unserem Dorf, also Schrägstrich Vorort von Basel, Agglomeration. Und das war einfach mit den Freunden, mit den anderen aus der Schule, habe ich da Fußball im Club gespielt.
Ab wann kommt der Moment, wo man weiß oder denkt, das könnte was werden?
Ja, das war bei mir ganz spät, erst mit 20 Jahren. Weil ich dann mal die Möglichkeit hatte, beim FC Basel vorzuspielen, so wie in einem Casting.
Mhm.
Und da musste ich zweimal an einem Montag, also durfte ich zweimal an einem Montag mit anderen Casting-Teilnehmern dagegen die zweite Mannschaft des FC Basels antreten. Und das ist beides mal recht gut gelaufen. Und dann habe ich dann 3 Wochen später einen Anruf erhalten, dass sie doch mit mir das mal probieren möchten. Und so bin ich dann da reingerutscht. Aber am Anfang, ja eben, war mir nicht klar, ob das reichen könnte oder nicht, weil ich bin da aus dem Amateurbereich da hochgekommen und war am Anfang auch überfordert. Und auch da war ich noch nicht sicher, ob das was wird. Eigentlich erst im zweiten Jahr, als dann Christian Groß Trainer des FC Basel wurde und auf mich gesetzt hat, da hatte ich dann langsam das Gefühl, dass das was werden könnte.
Und deine Eltern, was haben die dann gesagt? Oh Gott, er wird doch Profifußballer.
Ja, die waren natürlich dann schon stolz. Aber ja, es hat natürlich auch ein bisschen was mitgebracht, dass mit Bekanntheit und so und auch, dass meine Eltern natürlich dann konstant auf mich angesprochen wurden. Und sie haben sich schon gefreut und waren auch stolz.
Du bist ja anders als Roger Federer in Basel geblieben oder in Basel und Basel-Umgebung quasi dann jetzt mit Familie. Wie ist das dann, wenn man in dem Club spielt, 12 Jahre lang dort lebt? Ist man dann gewohnt, dass man ins Restaurant geht und alle die Tische für einen freimachen, auch wenn das Restaurant ausgebucht ist? Oder ist das dann trotzdem beim FC Basel noch anders als jetzt in Madrid oder in Mailand vom Fanstatus her?
Ja, also ich finde das immer ein bisschen übertrieben. Natürlich habe ich auch schon erlebt, dass das Privilegien da waren oder da sind, weil die Leute mich kennen oder kannten. Das ist schon mal vorgekommen, aber ja, das kann man nicht vergleichen mit irgendwelchen Weltstars, die keinen Schritt vor die Tür machen können, ohne belagert, fotografiert und ja, belästigt zu werden. Und von dem her, ist das bei mir natürlich ganz wahr und ist das in ganz einem anderen Raum, das kann man nicht vergleichen.
Fängt man dann an, wenn man merkt, okay, dann mit 21, 22, okay, das könnte was werden. Ich bin jetzt im FC Basel, ich darf auch aktiv spielen und nicht nur auf der Bank sitzen. Hat man dann diese Träume, dass man sagt, okay, wohin geht's danach? Also könnte man von hier jetzt die Welt erobern? Oder war es für dich immer so bodenständig, wie das bis jetzt klingt?
Als ich zum FC Basel gekommen bin, war der FC Basel in einer schlechten Phase. Sprich, ich kam ab 1998 dazu und der letzte Meistertitel war 18 Jahre her. Dazwischen war man auch mal in der zweiten Liga, also es war nicht so der FC Basel, wie er heute ist, sondern der war in einer schlechteren Verfassung. Und mein Ziel war natürlich, weil ich das immer von meinem Vater gehört habe, dass die Meistertitel da in der ganzen Stadt gefeiert wurden, war mal mein erstes Ziel, als ich da ankam, vielleicht mal so einen Meistertitel zu erreichen mit dem FC Basel. Und das ist dann im 0-2 passiert. Ich war aber da nur teilweise dabei, weil ich eine schwierige Verletzung hatte in diesem Jahr, einen Achillessehnenriss. Und darum hat es für mich gar nicht so angefühlt, dass ich da dazu beigetragen habe, obwohl ich ein halbes Jahr lang gespielt habe, das andere halbe Jahr nicht. Und im 0-4 sind wir dann nochmal Meister geworden und im 0-5. Und dann hat es sich dann auch für mich so angefühlt, dass ich da einen Teil dazu beigetragen habe. Und dann kam so der Moment, dass ich dachte, ja, also bleibe ich entweder immer hier oder ich versuche noch irgendwie einen weiteren Traum von mir, nämlich in der Bundesliga zu spielen, zu verwirklichen. Und ja, das hat dann geklappt mit dem Transfer zu Eintracht Frankfurt.
War das dann was ganz anderes von der Kommunikation, von der Art und Weise, wie die Spieler untereinander waren, Deutschland zur Schweiz? Oder würdest du sagen, Fußball ist Fußball?
Nee, ja, Fußball ist Fußball grundsätzlich schon, aber es war schon ein bisschen anders. In Deutschland halt viel direktere Sprache, viel, ich soll sagen, konkreter auch eine Ansprache. Es wird weniger um den Brei rumgeredet. Am Anfang musste ich mich daran gewöhnen. Mit der Zeit habe ich aber sehr schätzen gelernt, weil sie gut austeilen können, aber sie können auch sehr gut einstecken. Mhm. Und gemerkt, dass ich, wenn ich nur einstecke, dann respektieren sie mich nicht, sondern ich muss auch austeilen. Und das war ein sehr gutes Learning und ja, war eine Lebensschule und war sehr coole Erfahrung.
Ich durfte mich vor ein paar Tagen mit einer anderen Sportlerin, einer deutschen Fußballerin austauschen und die hat mir gesagt, als sie in die Schweiz kam, fiel ihr auf. Sie hat lange im Ausland auch gespielt und in Deutschland für die Nationalmannschaft. Und als sie dann in die Schweiz kam und Schweizer Fußballerinnen und Fußballer kennenlernte, fiel ihr auf, dass so dieses, der Biss, so dieses, wir wollen ums Verrecken gewinnen, hat etwas gefehlt, um es politisch auszudrücken. Ist das nur bei den Fußballerinnen vielleicht nur so, bei den Frauen? Oder würdest du sagen, ja, auch die Fußballer haben dieses, aus irgendeinem Grund, dieses Kämpfergehen nicht ganz so wie vielleicht andere Mannschaften in Europa, die wir bejubeln? Oder würdest du sagen, hey, das ist ein Klischee? Hast du so nicht wahrgenommen?
Ja und nein. Also bei mir selber, ich glaube, ich habe deutsche Vorfahren. Also habe ich nicht, ehrlich gesagt, aber das war für mich immer, da war ich immer also typisch deutsch, was das anbelangt. Und das war für mich manchmal in der Schweiz auch ein Thema, dass ich eben teilweise mit Mitspielern gespielt habe, die ich, als ich das Gefühl hatte, die sind jetzt nicht ganz im gleichen Siegeswillen ausgestattet wie ich selbst. Das war manchmal ein bisschen für mich schwierig. Auf der anderen Seite, es gibt Studien, die besagen, dass Schweizer Mannschaften oft nur gewinnen, wenn sie besser sind als der Gegner. Und ein großes, wie soll ich sagen, die deutschen Teams hat jahrzehntelang ausgezeichnet, dass sie manchmal auch gewinnen, wenn sie nicht die bessere Mannschaft sind. Weil sie eben mit Wille und Mentalität fehlende Qualität und Technik wettgemacht haben. Oder das habe ich in Deutschland sehr gespürt, dass man so gegen alle Widerstände und auch gegen alle, wie soll ich sagen, vorgefertigten Meinungen zum Sinn von, ja, du bist eigentlich der technisch schlechtere Spieler als der andere. Das war den Deutschen total egal. Die haben gesagt, ich habe jetzt mein Paket hier, mein Rucksack, was ich drin habe, und ich haue jetzt alles raus. Und das habe ich da auch gelernt und war für mich auch eine super, ja, wie soll ich sagen, Lebensschule.
Woran liegt's, glaubst du? Ist es, weil wir in der Schweiz das Klischee zu privilegiert leben? Dass dieser Kampfgeist nicht fehlt? Oder dass der Kampfgeist fehlt?
Ich glaube schon. Also habe ich ja gesehen, als ich da in Deutschland ankam, da ist halt, ja, in diese Kader dieser Bundesliga-Teams, da wollen halt, ja, 10-mal mehr junge Männer rein, als das in der Schweiz der Fall ist. Mhm. Und ja, da hat's, wie soll ich sagen, da ist auch, es ist auch eine andere Wahrnehmung von der Öffentlichkeit. Als ich da angefangen habe in der 98, 99, 0er Jahre, und ich habe da andere getroffen, die zu der Zeit, also vielleicht im Studium waren, so gleich alt wie ich, 3, 24, da haben sie gesagt, du, was machst du eigentlich jetzt? Da habe ich gesagt, ja, ich spiele da beim SC Basel, ja. Ah, und was machst du sonst noch? Oder? Und ich so, was sonst noch? Das ist Profifußball, ich mache nichts mehr. Also, ja. Also, es ist so. Und in Deutschland habe ich gespürt, wenn du da Teil eines Bundesliga-Kaders warst, dann ist das für jeden, den du antriffst, ist er, der spielt Bundesliga. Also, es ist so, alle sind so, oh wow, der spielt Bundesliga. Also, das ist so, alle sind sich bewusst, dass schon nur dort hinzukommen eine Riesenleistung ist. Und das ist in der Schweiz total anders. Und ich glaube, einerseits das ist ein Unterschied, aber ich glaube auch die schiere Masse an Konkurrenz ist auch ein Unterschied. Ja.
Ich habe das selber im ganz, ganz Kleinen beobachten dürfen in den letzten Jahren. Mein Sohn spielt sehr, sehr leidenschaftlich Fußball. Und wir wohnen außerhalb von Zürich in einer sehr netten Gemeinde und mit einem wunderschönen Fußballplatz. Und wenn dort gespielt wird und die Turniere, ist das alles immer sehr, ich würde sagen, gesittet, fast langweilig. Und wenn er dann Auswärtsspiele sozusagen hat mit seiner Mannschaft und dann in Gegenden kommt, selbst in der Schweiz, wo wir sagen, okay, da geht's vielleicht nicht immer ganz so freundlich zu, dann verliert seine Mannschaft regelmäßig. Und ich sage, ich stehe dann immer am Rand und werde extrem primitiv und sage, oh Gott, CSG, geh, rennt. Und mir fallen alle Fluchwörter ein.
Eine richtige Soccer-Mom. Hä?
Ich bin eine richtige, wollte ich nie werden, aber ich bin eine richtige Soccer-Mom. Ich wollte eigentlich immer Ballettmutter werden, aber mein Sohn hat einmal Ballett vorgetanzt an der Oper in Zürich, da beim Opernballett-Schule. Und er hat gesagt, Mami, wenn, dann mache ich es nur für dich. Und dann wusste ich, okay, gut, das wird nichts. Aber ich habe mich da so ertappt, eben richtig mich da reinzugeben. Und die Mütter, die von unserer Gemeinde kamen oder Väter, guckten mich schräg an und meinten, hoppla, was ist jetzt mit der los? Aber ich fand dann schon, Leute, ihr müsst ein bisschen mehr Haare auf den Zähnen kriegen. Ihr müsst irgendwie auch, wenn da einer mal grätscht und ihr blaue Flecken habt, dann ist das so. Das ist Fußball. Ich, die kaum Ahnung hat von Fußball. Aber ich dachte schon, ja, es ist vielleicht wirklich was dran, wenn man auch redet von, weiß nicht, die tollen Balletttänzerinnen und Balletttänzer oder überhaupt Sportler, die teilweise aus sehr armen Verhältnissen kommen.
Ja, Fußball war schon immer ein Proletariersport. Oder das ist, ja, ist kein Geheimnis. Und das war der Sport der Massen, das ist immer noch. Und es ist auch für viele die Möglichkeit, um sozial aufzusteigen. Und wenn man natürlich aus einer Gemeinde kommt, wie du wohnst, dann muss man nicht über den Fußball sozial aussteigen, weil man ist sozial schon irgendwo
wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, vielleicht auch nicht, aber im Klischee ja, wahrscheinlich. Ja,
ja, oder im einen gesagt.
Ja,
oder?
Ja, ja.
Und ja, es ist natürlich schon so, dass das war für mich auch ein Riesenthema. Als ich als Junge dann gegen Mannschaften gespielt habe, die dann halt vielleicht nicht immer fair verlieren konnten und dann natürlich auf mich losging, weil ich ja der beste Spieler war beim Gegner. Und das hat mich total, wie soll ich sagen, in meiner Weltanschauung, ja, als junger Mann oder als junger Kerl, so mit 18, 19, als ich noch nicht Profifußball gespielt habe, war das für mich ich habe das nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, wie man nicht akzeptieren kann, dass wenn man nach den Regeln spielt des Spiels und dann verliert, dass man dann wütend sein kann auf das Gegenüber, dass der besser war. Das für mich, das konnte ich nicht verstehen und musste dann lernen, dass dass halt da Leute gibt, die schlecht verlieren können, die dann mit unlauteren Mitteln vorgehen wollen. Also als bisschen all diese Dinge, die man in der Schule höchstens auf dem Pausenhof lernt, aber teilweise auch dort nicht mehr. Und das war dann für mich so eine Lebensschule. Und irgendwann habe ich mich konnte ich das entkoppeln von mir als Person, dass das nicht gegen mich als Person ist, sondern weil ich halt aus deren Sicht der Verhinderer ihrer Träume bin. Und so konnte ich das dann irgendwann in eine Schublade legen und mich dieser Herausforderung stellen.
Was glaubst du, macht die Faszination Fußball aus? Die Frage wurde schon oft gestellt. Und anders als andere Sportarten bewegt sie ja auch Leute wie mich. Also wenn wir das hören, im Sinne von eben Menschen, die keine Ahnung vom Fußball haben, obwohl wir in dem Moment natürlich alle, gibt's ja den schönen Satz, auf einmal gibt's 80 Millionen oder 88 Millionen Trainer bei jeder Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft in Deutschland, weil jeder auf einmal Ahnung von Sport hat oder auch Schiedsrichter auf einmal 80 Millionen. Und so geht's mir auch. Ich habe auf einmal ganz viel Wissen in den 90 Minuten, wenn ich euch dann zugucke. Woher kommt das? Was macht Sport, was macht Fußball anders oder hat es anders gemacht, um so die Massen zu bewegen als andere Sportarten?
Weil es mit den Füßen gespielt wird und daher mit den Füßen hat man ja weniger, man kann den Ball nicht in die Füße nehmen. Man kann nur am Fuß führen. Im Gegensatz zu Basketball, Handball, Volleyball auch nicht, aber Basketball, Handball. Dadurch ist das Spiel ungenauer als Handball und Basketball oder Volleyball. Und man weiß nicht, wer gewinnt. Das ist die große Faszination. Deutschland hat das erste Quali-Spiel für die Weltmeisterschaft gegen die Slowakei verloren. 9 von 10 Mal gewinnt Deutschland. Aber das eine Mal haben sie nicht gewonnen, oder? Und dass man nicht weiß, wie es ausgeht, das ist die große Faszination. In der Tendenz weiß man schon, wie es ausgehen sollte. Aber es gibt, ja, ich glaube, dadurch, dass es mit dem Fuß gespielt wird, dass auf diese physische Komponente drin ist, diese Komponente, die du vorher angesprochen hast mit deinem Sohn, dass vielleicht in der Mannschaft durch Aggressivität, durch Einschüchtern irgendwie schafft, den Gegner zu beeinflussen. Das sind alles Dinge, die in anderen Mannschaftssportarten viel weniger Gewicht haben und viel weniger zum Tragen kommen. Ich glaube, daher ist die Faszination da. Und dann natürlich auch, jeder Mensch hat schon mal mit dem Fuß an was gekickt. Oder jeder hat schon mal an eine Blechdose oder irgendwas. Und daher ist es auch so eine Basisbewegung, oder mit dem Fuß an was ranzukicken und dann gucken, wie weit das fliegt oder ob man da was trifft. Ich glaube, das sind so die Faszinationen dieses Sports.
Ja, ich kann mir vorstellen, was du sagst mit dem, dass es ein Ablauf einer Bewegung, die jeder sehr leicht nachvollziehen kann oder selber schon mal erlebt hat, während Eishockey oder Tennis jetzt nicht für alle ist, abgesehen davon, dass die Ausrüstungen teilweise sehr viel teurer sind als einfach eine Blechdose.
Absolut. Oder irgendein Stoffball, wie das in Afrika so gespielt wird.
Hat sich für dich die Art der Kommunikation zwischen den Spielern in den letzten Jahrzehnten verändert, zu deiner Anfangszeit und jetzt? Hast du das Gefühl, die Leute kommunizieren anders und sie gehen anders miteinander um als noch vor 20 Jahren?
Also die Spieler untereinander?
Die Spieler untereinander, ja. Mhm.
Ja, das höre ich immer. Also ich höre das immer, dass das anders ist als früher. Und teilweise sehe ich es auch. Ja, und
was ist es, das andere, was du hörst?
Ja, also zum Beispiel heute wird, egal welches Spiel, wie groß die Rivalität ist zwischen den Fans oder zwischen den Clubs oder zwischen den Ländern, nach dem Spiel haben sich alle Spieler gern. Die umarmen sich, die reden miteinander, die führen Smalltalk. Ich hätte nie nach dem Spiel, vor allem wenn ich verloren hätte, mit meinen Gegnern mich unterhalten wollen. Da war ich wütend, wenn ich verloren habe, und beseelt und erfreut, wenn ich gewonnen habe, und da habe dann vielleicht kurz Handshake mit denen gemacht, aber wenn ich gewonnen habe, da habe ich gedacht, ja, der will jetzt sicher nicht mit mir reden. Wenn der trotzdem angefangen hat, dann habe ich das Gespräch nicht abgebrochen, aber also, das war überhaupt nicht mein Bedürfnis, nach dem Spiel mit meinen Gegnern zu reden. Das ist mal Punkt 1. Und was ich auch immer höre, das ist aus den Kabinen des Profifußballs, dass es einfach viel weniger Hierarchie gibt als früher. Also, die jungen Spieler hochkommen und sich nichts sagen lassen von den Eltern. Und ja, das ist aus meiner Sicht nicht nur gut, aber ja, Lauf der Zeit kann man nicht ändern.
Als du warst dann in Eintracht Frankfurt und war es für dich ein Ende deiner Profikarriere? Wie alt warst du da?
35.
Wie war das, wenn man dann das letzte Spiel hat?
Ja, es ist natürlich ein riesen Einschnitt. Ich wollte eigentlich noch ein Jahr weiterspielen, hab dann keinen Vertrag mehr bekommen. Ich hätte noch wechseln können zum anderen Verein, aber das habe ich mir dann überlegt und habe es dann verworfen. Und ist im Nachhinein auf die richtige Entscheidung gewesen, auch aus körperlicher Sicht. Und ist natürlich dann, weil die ganze Identität, dass man dann fühlt, das, was man ist, ist Profisportler, Profifußballer und das fällt dann weg und man kann dann ja auch nicht irgendwie den Arbeitgeber wechseln. Also das hätte ich schon noch machen können, aber irgendwann ist trotzdem fertig. Man muss sich dann eine neue berufliche Identität aufbauen und gerade hier in unseren Breitengraden, Schweiz, aber sicher aus Deutschland, ist ja schon entscheidend, was man so beruflich macht. Und das war am Anfang natürlich schon schwierig, das für mich so diesen Übergang zu machen. Wobei der Anfang war eigentlich super geplant, weil da ging es Richtung Profi-Trainer, also Richtung Trainer. Ich habe dann begonnen, meine in der Nahrungsakademie von Basel zu arbeiten und Trainerscheine zu machen und so. Aber nach 3, 3,5 Jahren habe ich das verworfen. Da habe ich dann für mich entschieden, dass ich nicht Trainer werden will, also diesen Weg nicht mehr weitergehen will nach oben. Und dann kam so ein bisschen das große, also Loch im Sinn von, ja, was mache ich denn jetzt, was kann ich jetzt? Und ja, das war mit Unsicherheit, mit Ängsten verbunden, weil ich gedacht habe, ja, finde ich auch irgendwas mit kurz vor 40, dass ich mich da irgendwie woanders, ja, wieder reinfinden kann. Gibt's jemand, der mich will, der mich braucht, der in mir einen Wert sieht? Ja, und das war schon nicht ganz einfach, ja.
Warum hast du die Trainerkarriere verworfen?
Ja, aus verschiedenen Gründen. Einerseits fand es meine Frau echt doof, muss ich sagen, weil sie schon natürlich auf vieles während der Karriere verzichten musste. Also weißt du, wenn so mein Leben war einfach, mein Kalender bestimmt ihren Kalender. Mhm. Oder? Und wir hatten dann auch Kinder, also die sind, Tochter ist in Frankfurt auf die Welt gekommen. Ja, und kleine Kinder und dann ist einfach eben, dann läuft es einfach immer so, wie es von mir vor, also wenn der Trainer sagt, ja, es ist morgen nicht der Nachmittagstraining, sondern am Morgen und sie hat zum Beispiel einen Arzttermin vereinbart, ja, dann habe ich ihr gesagt, du musst ihn verschieben. Ich sage, ja, aber kannst du nicht? Dann hat ich gesagt, ich kann, wenn der Trainer sagt, es ist am Vormittagstraining, ich kann nicht sagen, das geht nicht, oder? Also du bist, ja, dein ganzes Umfeld muss sich dir anpassen, oder? Und als Trainer ist dann das nochmal, ja, geht es natürlich so weiter. Gleicher Zeitplan, gleicher Kalender. Und auch das Social Life ist ein bisschen schwierig zu gestalten, weil du nicht immer am Wochenende auf dem Fußballplatz bist. Irgendwann wurden wir auch nicht mehr so richtig eingeladen zu irgendwelchen Geburtstagen an Samstagabenden oder so. Ja, weil man immer halt, wenn die ja, Leute wussten, der kann eh nicht. Und das war ein Punkt. Und ein anderer Punkt war, dass ich halt als Trainer die gleiche Leidenschaft, die Leidenschaft, die ich als Spieler gehabt habe, die hat sich nicht eingestellt in den ersten 3,5 Jahren. Vielleicht habe ich es zu wenig lange probiert, aber die hat sich nicht eingestellt. Und ich fand auch, der Einfluss eines Trainers ist irgendwie nicht so hoch, wie ich das als Spieler das Gefühl hatte. Die Einflussmöglichkeit, das ist wahrscheinlich, heute würde ich es vielleicht ein bisschen anders sehen, aber da war ich im Kopf auch noch ein Spieler. Zu der Zeit, gerade nach der Karriere jetzt, mit mehr Abstand, wäre das vielleicht wieder anders. Ja, und diese Gründe haben dazu geführt, dass ich dann mich entschieden habe, diesen Berufsweg zu verlassen.
Dann gibt man quasi nicht nur eben, die Profikarriere liegt hinter einem, dann versucht man es in dem ähnlichen Umfeld sozusagen von einer anderen Perspektive. Was passiert dann? Sag mal, okay, Anfang 40, Ende 30, was macht man dann?
Na gut, ich habe dann, nichts machen war für mich nie eine Option, weil ich die auch einerseits viel Energie habe, was bewirken will und eigentlich ein Vater sein wollte, als die Kinder sagen, ja, wenn die Kinder im Kindergarten und in der Schule fragen, ja, was arbeitet denn ein Vater, dann, was sie sagen würden, nix, das wollte ich auch nichts, nicht.
Die hätten dann wahrscheinlich gesagt, Privatier.
Ja, wenn sie das Wort schon gekannt hätten, ja. Ja, Privatier hört sich gut an. Nein, auf jeden Fall bin ich dann über einen privaten Kontakt, habe ich dann in einem Sportcenter zu arbeiten begonnen und ja, das war cool, weil es so ein Einstieg war, zuerst ein Praktikum, 2 Monate und dann 50%, dann kurz daraus 70% und habe dann gelernt, ja, was arbeiten bedeutet im Sinn von 8 Stunden, 8,5 Stunden pro Tag und ich habe das sicher auch schon aus der Jugend gekannt, aber dann lange Zeit dazwischen hatte ich einen anderen Rhythmus. Und auch natürlich so die Basics, wie man da mit dem Computer umgeht, alle die Programme, Outlook, Excel etc. All das Zeugs. Gleichzeitig habe ich dann auch beim Schweizer Fernsehen als Experte zu arbeiten begonnen. Und diese Kombination war eigentlich dann auch gut. Ich wollte dann aber da eigentlich, also dann ging es dann da nicht mehr weiter in diesem Sportcenter und da bin ich raus und habe ich gedacht, so, jetzt mache ich mich selbstständig. Und das kam davon, dass ich immer ganz viele Anfragen für Referate hatte. Und zu Beginn, habe ich diese immer abgelehnt, weil ich habe gar nicht verstanden, was die genau von mir wollen. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, aber da ist ein Bedürfnis, das sehen andere Leute in mir ein Potenzial, von dem ich bis anhin selbst nichts weiß oder wusste. Und habe dann mir überlegt, okay, jetzt wie gehe ich das an? Und habe dann jemanden kennengelernt, einen Coach, und habe mich dann von der coachen lassen, wie man so ein Referat aufbauen könnte, welche Themen man vom Profisport mit der Wirtschaft verknüpfen könnte, an wen man das verkaufen könnte. Und dann habe ich diese geschrieben, diese Referate, und dann begonnen auszurollen, auszuprobieren, und dann hat das super geklappt und hatte immer sehr viele Anfragen. Zu der Zeit habe ich dann auch noch Personal Training gegeben, um auch noch selbst ein bisschen fit zu bleiben. Das war eigentlich auch noch eine coole Kombination. Da habe ich auch tolle Leute kennengelernt. Ja, das war dann so meine Zeit, nachdem ich die Trainerkarriere für mich begraben habe.
Hast du relativ schnell gemerkt, dass du gut kommunikativ bist? Weil das ist ja jetzt nicht, ohne sarkastisch zu wirken, aber es ist nicht unbedingt jeder Fußballer ein guter Kommunikator, würde man sagen. Und es gibt einige Glanzbeispiele.
Die Kernkompetenz eines Fußballers.
Die Kernkompetenz eines Fußballers ist nicht unbedingt, obwohl es einige wirklich gute Beispiele gibt, wie dich auch, liegt jetzt nicht unbedingt in der Sprache und der Kommunikation. Wie bei den Skifahrern übrigens auch nicht, würde ich sagen.
Nein, aber von keinem Sportler. Der ist ja nicht Sportler geworden, weil er gut sprechen kann.
Also, Wiele, absolut. Wann ist dir aufgefallen, hey, das kann ich echt gut? Also, Anfangszweifel, klar, irgendwie Reden schreiben oder ein Referat schreiben oder ein Keynote, wie man Neudeutsch sagt. Aber wann hast du gemerkt, hey, eigentlich, ich habe Witz, ich habe Humor, ich bin schlagfertig, ich habe was zu sagen und bin intelligent? Wann hast du das für dich so wahrgenommen?
Das habe ich natürlich schon früh gemerkt. Also schon während der Karriere war ich ein sehr willkommener Interviewgast von Journalisten und habe auch so bei Meisterfeiern, irgendwann hatte immer ich das Mikrofon und habe dann auf die Leute ein bisschen unterhalten. Habe ich schon gemerkt, dass ich da ein Talent habe, aber dass ich das mit irgendwie mit so Keynotes oder verbinden kann, das war mir lange nicht klar. Oder kommunikativ, das haben ja auch die Leute immer gesagt, ja, du bist ein Fußballer, der ein bisschen besser sprechen kann als die anderen. Und da habe ich immer gesagt, unter den Blinden ist der einäugige König. Und aus dem raus ist dann auch die Idee mit dem Athletes Network entstanden.
Ihr habt das Athletes Network 2020 mit drei weiteren Kollegen gegründet. Entstand aus deiner Erfahrung heraus, oder? Was machst du nach dem Profisport? Was macht man als Sportler danach?
Genau, das war die eine Seite, die Seite der Sportler. Aber die andere Seite, die Seite der Wirtschaft, die war mir natürlich bis dahin nicht klar. Aber eben durch Referate kam ich immer in Kontakt mit Leuten aus der Wirtschaft, CEOs teilweise, auch Leute aus dem HR. Und die haben mir immer gesagt, ja, einerseits haben sie mir immer die Frage gestellt, ja, was machst du denn jetzt? Und diese Frage konnte ich nicht für mich zufriedenstellend beantworten. Mhm. Da habe ich dann gesagt, ja, ich bin SRF-Fußball-Experte. Ja, das wissen wir, aber was machst du sonst noch? Ich sagte, ja, ich halte so Referate wie jetzt oder ja, Perfentraining und so. Und dann haben die oft gesagt, ja, wir würden gerne Sportler einstellen. Und dann habe ich gesagt, ja, warum? Weil für mich war das so, ja, aber was wollen die jetzt von mir? Ich kann ja gar nichts. Was die brauchen könnten, war so meine Herangehensweise, oder? Meine Denkweise. Und irgendwie, als ich das zwei, dreimal unabhängig voneinander gehört habe, habe ich dann mal nachgefragt, habe ich gesagt, ja, was, wieso denn genau? Was haben Sie das Gefühl? Würden Sie mich einstellen? Und dann haben die gesagt, ja, einstellen, ja, was haben Sie denn für eine Ausbildung? Da habe ich gesagt, ja, jetzt ist doch die Ausbildung wichtiger als die Einstellung. Da habe ich gesagt, ja, beides ist wichtig. Aber ja, wir stellen sehr gerne Athleten an, die bringen die richtige Einstellung zur Arbeit mit. Und dann habe ich irgendwie für mich verstanden, dass die Einstellung zur Arbeit offenbar nicht etwas ist, das alle gleich mitbringen, sondern dass das etwas ist, das man wahrscheinlich im Profisport schon ein bisschen anders lernen muss oder einen anderen Zugang sich selbst geben muss, als das vielleicht ein durchschnittlicher Arbeiter, ohne jetzt hier irgendwelche Kategorien aufzutun, hat. Und ja, von daher ist dann die Idee entstanden, eben das zusammenzubringen. Das Bedürfnis der Athleten war ja durch meine eigene Biografie sonnenklar. Und das Bedürfnis der Wirtschaft habe ich eben immer gehört. Und dann dachte ich, okay, das muss man eigentlich zusammenbringen. Die Wirtschaft möchte ehemalige oder noch aktive Athleten einstellen, aufgrund der Einstellung, aufgrund des Mindsets, das die mitbringen. Da muss man doch eine Plattform schaffen, um diese zwei Bedürfnisse zusammenzubringen. Und so ist dann diese Idee entstanden und dann eben die Gründung im 2020.
Wenn du sagst, für Einstellung, wo der Lebenslauf dann doch nicht oder die Ausbildung vielleicht doch nicht ganz so wichtig ist, es ist ja dieses typische We hire for will and not for skill unbedingt. Also nicht die Fähigkeiten, sondern den Willen und die Motivation dahinter.
Erlebst du das, dass das alle so tun?
Ich halte das an vielen Stellen für wirklich schwierig an sich, jetzt mal unabhängig von, also ich finde die Idee eine gute Idee. Ich glaube aber, dass wir eine Überflutung von a lot of will sehen, aber not a lot of skill, und es wird amplifiziert oder es wird verstärkt durch KI. Viele Leute holen sich die Fähigkeiten jetzt mittlerweile, früher noch durch ein Kürzli, wie man in der Schweiz hier bei uns sagt, jetzt mittlerweile durch einen Knopfdruck von ChatGPT, wo sie denken, sie können alles bis auf Hirnchirurgie, glaube ich. Das ist vielleicht noch den wenigen vorbehalten, aber ansonsten kann jeder alles, jeder kann mitmachen. Und deswegen finde ich das schwierig. Aber mich fasziniert, jetzt wenn du das sagst, was eure Athletinnen und Athletinnen, die dann nach der Profikarriere in die Wirtschaft einsteigen, wie werden die getrimmt, die Fähigkeiten, weil den Willen und die Energie und die Resilienz haben sie ja, gehen wir jetzt mal davon aus, von ihrer Karriere im Profisport, wie werden die getrimmt auf die Wirtschaft? Wie bereitet ihr die vor?
Na gut, wir holen mal natürlich bei denen ab, eben wie mal ich sage immer, es ist ein Wahrnehmungscheck. Und zwar ist Ihre Eigenwahrnehmung kompatibel mit unserer Fremdwahrnehmung. Mhm. Sprich, wenn wir jemanden, also wir vermitteln niemanden, mit dem wir nicht vorher gesprochen haben. Und in diesem Gespräch wird er dich einerseits eben abgeholt, hey, was stellst du dir vor, etc. Und wenn er dich einer kommt und sagt, ja, ich war auf dem Feld, war ich schon der Kapitän und jetzt kann ich da klicken. Sicher wahrscheinlich auch gleich da oben als Führungsperson einsteigen. Ja, dann müssen wir dem mal sagen, das so läuft es wahrscheinlich nicht. Aber das ist die Ausnahme. Die meisten Athleten denken eben so, wie ich gedacht habe, dass sie gar nichts können. Dass sie das eigentlich, dass sie Sport können und sonst können sie nichts. Aber es gibt mittlerweile sehr viele, die edukativ sich gut vorbereiten auf die Zeit danach. Es gibt tolle Studiengänge, zum Beispiel FFHS, wo man während der Karriere studieren kann, BWL, und hat natürlich einen Abschluss, der natürlich noch nicht mit Praxiserfahrung oder mit Berufserfahrung, die fehlt natürlich, oder? Aber Arbeitgeber, die sagen doch, ich kaufe mir da Potenzial ein von Leuten, die eben das Sportler-Mindset mitbringen und eine gute Ausbildung, das ist schon was Wertvolles. Und natürlich können wir das nicht, bis aufs letzte Detail checken oder prüfen, ob jetzt diese Person auf den Ansprüchen genügt oder die Erwartungen erfüllen kann. Aber das ist ja bei jeder Rekrutierung so, dass man ja das nicht zu 100% weiß, ob dann diese Person so performt, wie man erhofft. Aber wir prüfen das natürlich genau mit dem, dass wir schauen, Wie sind die Erwartungen dieses Athleten, dieser Athletin? Hat sie den richtigen Mindset, auch mal eben sich als Lernende oder da reinzugehen, obwohl sie vielleicht vorher als Sportlerin und Sportler sehr berühmt und auch bejubelt wurde, dass sie da reingehen kann und sich eigentlich als nochmal, okay, jetzt muss ich nochmal unten anfangen, muss ich nochmal mich da reingeben, lernen. Das wollen wir vor allem spüren, wenn wir mit diesen Personen reden.
Wenn ich dir so zuhöre, denke ich, haben diese Personen auch einen Vorteil jetzt, wo so viele Entry-Level-Jobs eigentlich wegfallen, weil sie durch KI ja zum Teil ersetzt werden? Wir sehen das ganz stark in UK, wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, die sehr viele Anfänger, Berufsanfänger, die von der Uni kommen, nicht mehr einstellen, weil sie sagen, Research-Jobs etc. können so gemacht werden. Aber jetzt haben eure Sportler natürlich den Vorteil, dass sie ja eigentlich schon eine Berufskarriere, wo sie gewisse Fähigkeiten, die Uni-Absolventen vielleicht erst lernen müssen, schon mitbringen. Ist das der USP dann in der jetzigen Zeit?
Das ist von jetzt in die Zukunft gedacht, aber ich nehme diesen Gedanken absolut mit. Ich habe auch gehört und gelesen, dass eben viele Entry-Jobs in den nächsten Jahren wegfallen. Ich habe gedacht, oh, das ist vielleicht für unsere Athleten auch ein Mist. Aber ja, das stimmt. Sie bringen natürlich schon eine Karriere mit, einfach in einem anderen Bereich und haben schon mal bewiesen, dass sie eben resilient sind, sich fokussieren können, eine Leidenschaft für was entwickeln können, Disziplin an den Tag legen. Von daher, ja, vielleicht ist das sogar ein Vorteil.
Wie muss ich mir das als Firma vorstellen? Ich kontaktiere das Athletes Network oder ihr kontaktiert die Firma?
Beides ist möglich und beides ist auch schon passiert. Was bei uns ein bisschen anders ist als zu als gegenüber anderen Personalvermittlern, man kann bei uns nicht Case-by-Case Athleten rekrutieren, sondern das ist immer im Rahmen einer Partnerschaft, die mit einer Flat-Fee, Jahres-Fee abgegolten wird. Und innerhalb dieser Partnerschaft kann man aber dann so viel rekrutieren, wie man will. Das haben wir extra so gemacht, weil wir sagen, wir wollen kein Flaschenhals sein. Wir wollen nicht sagen, okay, jetzt habt ihr Firma X, also in diesem Modell drin, Firma X hat schon einen rekrutiert, jetzt darf die nicht mehr, oder? Und darum haben wir gesagt, hey, Flat Fee, Commitment der Firma, dass sie mit uns mitmacht, wir committen uns zusammen, dass wir mindestens ein Jahr das versuchen hinzubekommen, weil wir sehen natürlich schon, das sind teilweise Jobs, die oder Stellen, die vielleicht geschaffen werden für die Athleten im besten Fall, oder aber, dass die natürlich da reinkommen, wo sie vielleicht nicht alle Anforderungen erfüllen, die jetzt auf der Jobbeschreibung draus sind. Gerade was eben vielleicht teilweise Berufserfahrung anbelangt, können die ja teilweise gar nicht gleich viele Berufserfahrung haben, wie jetzt ein anderer 35-Jähriger oder eine andere 35-Jährige. Und von daher, ja, so läuft das. Und in dieser Flat-Fee ist aber nicht nur rekrutieren möglich, sondern sie können über uns auch noch Speaker beziehen. Sie können nun über uns, also in dieser Flat Fee an unsere Events kommen, Netzwerk-Events und auch Jobfairs, wo sie eben ganz viele Athleten, die einen Job suchen, treffen können, ähnlich wie Hochschulabsolventen, Berufsmessen, einfach mit Spitzensportlern.
Was für Jobs sind das dann, die Athletinnen und Athleten einnehmen oder bekommen?
Ja, es sind schon oft Junior-Positionen. Leider sind es nicht so viel Senior-Positionen. Aus diesem Grund, die Athleten, die jetzt so wie ich zum Beispiel 10 Jahre draußen sind aus dem Spitzensport oder so, die haben, wenn sie gut sind, haben sie dann schon ein Track-Record außerhalb ihres Spitzensports und finden dann in der Tendenz auch alleine eine Stelle. Oder? Wo sie über uns, also sie könnten bei uns easy mitsurfen, wir kennen natürlich alle HR-Verantwortlichen, unser Partner ja persönlich, können dort auch mal sagen, hey, guck dir doch mal diesen CV an aber das funktioniert schon, aber nicht in der gleichen Masse, wie wir Junior- oder Praktikumstellen vermitteln. Praktikumstellen funktioniert extrem gut, weil es halt so ein Try and Hire ist, weil die Firmen sagen, okay, jetzt hole ich mal da einen rein für ein Praktikum. Und was für uns natürlich eine Bestätigung ist, dass dieses Modell eben funktioniert, dass diese Praktikanten also zu fast 100% immer übernommen werden, weil sie eben genau das zeigen, was die Firmen erwarten. Sie zeigen Drive, sie zeigen Power, sind resilient, können mit Feedback umgehen, können das auch schnell umsetzen und werden dann eigentlich fast immer dann in eine Festanstellung umgewandelt.
Wie viele Sportlerinnen und Sportler konntet ihr schon vermitteln seit 5 Jahren? Jetzt habt ihr 5-Jähriges dieses Jahr.
Ja, wir konnten schon fast 500 Sportler vermitteln. Also wir sind da wirklich gut unterwegs und ja, wollen diese Zahl natürlich noch weiter erhöhen, aber ja, doch schon fast 500 haben wir vermittelt.
Wenn wir nochmal ganz kurz zurückgehen, würde mich noch eine Sache interessieren an deiner Karriere. Was hast du vom Fußball für dich gelernt, wo du sagst, das begleitet dich dein ganzes Leben lang? Wenn wir mal weg vielleicht sogar von den Klischees gehen, wenn ich darf, Resilienz, weiß ich nicht, Charakterstärke. Was hast du für dich, sagst du, habe ich wirklich mitgenommen und das begleitet mich?
Ja. Ja, was soll ich dir sagen? Aus einer philosophischen Perspektive, dass die Welt gerecht und ungerecht zugleich ist. Ich habe im Fußball gelernt, dass wenn man Rückgrat zeigt und versucht, integer zu sein, manchmal auf dem Feld auf Dinge tut, die nicht okay sind, aber die wird man ja dann auch sanktioniert mit Karten. Dass man aber wenn man Rückgrat zeigt und integer ist, dass das eigentlich dann das Gute zurückkommt irgendwann. Also what goes around, comes around.
Mhm.
Auf der anderen Seite habe ich auch gelernt, dass es punktuell extrem ungerecht sein kann. Punktuell. Und ja, es ist ein Abbild des Lebens, finde ich. Und das habe ich davon gelernt. Und natürlich auch die Emotionen gemeinsam auf ein Ziel hinzuarbeiten und dann das zusammen zu erreichen, das ist schon ein großartiges Gefühl. Also im Mannschaftssport Erfolge zu feiern, ist etwas vom Besten, das es gibt, weil es braucht alle Charaktere. Ich meine, so ein Team sind 25 Jungs, aber dann der Staff rundherum ist auch nochmal etwas so groß, das sind etwa 50 Menschen. Und da hast du mit jedem hast ja irgendeine kleine, spezielle Beziehung. Und das ist schon interessant, dann aufzusehen, was da passiert, wenn dann diese Emotionen sich lösen. Kannst du was anfangen mit dieser Antwort?
Ich kann was anfangen. Ich finde das auch eine sehr schöne Antwort. Ich glaube, dieses, dass es gerecht und ungerecht zugleich sein kann, ist was ich in den letzten Jahren beobachtet habe im Fußball und wie gesagt beobachtet bedeutet, ich gucke mir die Weltmeisterschaft, Europaschaft und seitdem ich mein Sohn Fußball interessiert ist, seitdem er klein ist, auch jede Champions League Spiel. Also bei uns läuft sehr, sehr viel Fußball, auch manchmal zu meinem Verdruss, muss ich sagen. Ich darf dann wieder irgendwelche Klatschsendungen gucken oder so. Glanz und Gloria zum Beispiel oder was auch immer, als Ausgleich und Rache. Aber was ich beobachtet habe in den letzten Jahren, finde ich ganz spannend, dass sich die Fußballer, dass sie mehr eine eigene Stimme bekommen und auch die Ungerechtigkeit, die teilweise jetzt, wenn wir von UEFA oder von der FIFA oder sowas, wenn da Dinge weitergetragen werden an die Fußballer, die gesellschaftlich gerade ein Thema sind und nicht akzeptabel, dass sie eine größere eigene Stimme bekommen und trotzdem aber auf dem Platz dann spielen müssen und gut spielen müssen. Und dieses,
mach mal ein Beispiel.
Also ich meine, ich finde immer, dass das Beispiel mit der Regenbogenbinde zum Beispiel von den Kapitänen, die dann, ich glaube FIFA war es, oder? Wo du sie nicht tragen durftest oder dann doch oder in gewissen Ländern nicht. Ich finde, dass gesellschaftliche Themen mehr den Fußball betreffen als noch vor ein paar Jahren. Also sei es eben auch die Homosexualität bei Männern im Fußball, was ja vor 10, 15 Jahren maßlos unter den Tisch gekehrt worden ist, glaube ich, ist ja dann in den letzten Jahren vielleicht im Moment nicht mehr aufgrund der Politik, aber doch Jahre davor kam das mehr auf. Ich habe das Gefühl, die Gesellschaft und der Fußball sind nicht zwei separate Dinge oder so quasi wie das, weiß ich nicht, Kolosseum. Ich gucke von oben zu und gucke zu, wie Leute kämpfen und bin aber trotzdem detached davon. Ich habe das Gefühl, es hat mehr, es ist mehr gesellschaftsrelevant auch noch geworden oder es ist hat andere Themen berührt. Das jetzt für mich und dann gleichzeitig das, was du gesagt hast, dass man eben aushalten muss, dass es auch gerecht und ungerecht zugleich sein kann. Aber siehst du das auch so oder sagst du, nee, das ist nicht deine Wahrnehmung?
Nee, ich muss sagen, ich finde, mich hat schon immer ein bisschen gestört, wenn so gesellschaftliche Themen auf die Spieler projiziert werden,
okay.
weil die sind nicht dazu da, zu diesen gesellschaftlichen Themen Stellung zu nehmen.
Ah, spannend. Erzähl, wieso? Deiner Meinung nach?
Weil wir als Kinder gerne Fußball gespielt haben und dann durch Arbeit und Talent dahin gekommen sind und jetzt sind sie Fußballspieler. Du erwartest ja auch nicht, wenn du in den Zirbus Knie gehst, dass der Trapezkünstler eine Haltung zu irgendwelchen gesellschaftlichen Themen haben muss. Oder? Und ich soll sagen, das sind Berufssportler. Punkt. Sie sind nicht Politiker, sind nicht Philosophen, sie sind nicht, wie soll ich das sagen? Ja, und da, das hat mich immer genervt als Spieler, wenn ich dazu irgendwelchen Dingen Stellung nehmen musste, die ich gesagt habe, hat grundsätzlich mit mir nichts zu tun. Und von daher, ja, finde ich immer, das sind auch junge Männer. Also, wenn sie alle mal zurückerinnern, wie sie vielleicht waren, als sie jung waren, da ist man ja auch noch nicht so vielleicht informiert, vielleicht nicht so belesen, vielleicht weiß man gar nicht genau, was man sagen soll, und da bringt man diese jungen Leute oft in schwierige Situationen rein.
Ich finde das spannend, was du sagst, und verstehe das auch. Ich denke einfach, Fußball ist deswegen eine Ausnahme, vielleicht auch von anderen Sportarten, jetzt abgesehen vielleicht noch von Tennis oder ähnlichen Sportarten, wo man so viel Geld verdient, aufgrund der unglaublichen Publicity. Also, dass sich das jeder Theaterschauspieler oder jeder deutsche Krepel-Preletel-Schauspieler oder Schauspielerin sich politisch in irgendeiner Talkshow äußert, finde ich genauso abstrus, wie wenn man Fußballer oder Sportler fragt. Weil da gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube aber, sobald man einen Bekanntheitsgrad hat, der über dem Normalen, in Anführungsstrichen, da ist die Frage auch wieder, was ist normal, hinausgeht, habe ich das Gefühl, ist da eine gesellschaftliche Verantwortung da, die jemand mitträgt. Deswegen begrüße ich als Zuschauerin in meiner naiven und wie gesagt nicht Profi-Meinung, begrüße ich das manchmal, dass auch diese Sportler, die dann so viel Geld verdienen und so viel Kinder auch beeinflussen, dass die Pepsi wegschieben und ein Wasser hinstellen, auch wenn Pepsi sie bezahlen, weil es ein Sponsor ist, und sagen, nein, wir machen für den Scheiß jetzt keine Werbung. Und sich das trauen, finde ich einfach manchmal, muss ich sagen, da ist vielleicht auch mein naives Rebel-Gene in mir.
Ich glaube auch, ja. ja, weil, also ich meine eben... Ich habe schon nächstes Mal gehört, die verdienen ja mittlerweile so viel oder zu viel. Wie kann man zu so einer Aussage? Das ist einfach eine Aussage out of the blue. Ich finde jetzt, der verdient zu viel für das, was er tut. Aber der Lohn kommt ja zustande aus Angebot und Nachfrage teilweise, oder? Und es interessiert extrem viele Leute natürlich, was die FIFA momentan macht mit dem Aufblasen dieses ganzen Spielplans. Das finde ich überhaupt nicht gut. Ich finde, man soll das wieder verknappen, weil es dann wieder spannender wird und das einzelne Spiel mehr Wichtigkeit erlangt. Aber ja, es ist teilweise unanständig, was diese jungen Leute verdienen. Das ist so, aber das ist ja, das kommt ja aus irgendeinem Grund, kommt das zustande. Und jetzt diesen Leuten, durch das sie so viel verlieren, anzuhängen, dass sie sich gesellschaftlich äußern müssen und dann auch noch die Vorzeigemenschen sein müssen, diesen Zusammenhang, den habe ich halt noch nie ganz gesehen. Weil ich finde, das sind trotz allem junge Menschen, die Berufssport machen, weil sie eine Leidenschaft für Fußball haben. Das ist ja der Ursprung.
Also, wie gesagt, ich verstehe das, und ich denke auch nicht, dass zu viel, ich finde das auch... Ich finde auch mit unanständig, ich weiß es gar nicht. Ich bin immer auch who's there to judge, und wie gesagt, Angebot und Nachfrage. Und die leisten ja auch in ihrem Sport wahnsinnig viel, und was du in Kauf nehmen musst, um in der Profiliga mitzuspielen, ist bei Gott nicht einfach. Und es sind nur ganz wenige, die es dahin schaffen. Und das hat wahnsinnig viel auch mit Glück, aber auch viel mit Resilienz, Biss und eigener Motivation zu tun. Es geht mir gar nicht ums Geld. Ich glaube eher, dass ich mich freue, dass ich es schön finde, wenn Menschen eben so in der Öffentlichkeit stehen, dass sie auch vielleicht eine Vorbildfunktion sehen. Sei es auch Themen wie jetzt Depression. Ich weiß nicht, wer war der eine Fußballer, der sich umgebracht hat im deutschen Sport? War es ein Fußballer, oder weil er Depressionen hatte?
Robert Henke.
Genau. Und ich meine, allein das, dass die Diskussionen auch geführt werden und es nicht so ganz abseits von der Gesellschaft ist, weil die Gesellschaft guckt ja zu, wer auch immer die Gesellschaft ist. Ich meine, wir gehen in die Stadien und stehen dafür. Das finde ich gut.
Du bist ja auch eine intelligente Person.
Und I hope so.
Ja, du kannst dich auch überlegen. Also ich finde das immer so lustig, dass das jetzt dieses Statement auch, das höre ich immer wieder und denke ich mir immer, ja, es gibt ja so viele Profifußballer. Oder du kannst dir überlegen, in Deutschland gibt es 3x18 Teams, das gibt 54 mal 25 Spieler. Das sind ja mal eine recht große Anzahl Menschen, die Profifußball machen. Jetzt nur bei den Männern in Deutschland, oder? Dass es da wahrscheinlich einen drunter hat, der mentale Probleme hat. Wahrscheinlich schon. Dass es da einen drunter hat, der homosexuell ist. Wahrscheinlich schon. Das ist doch nichts. Ich verstehe nicht, wieso man da immer denkt, ja, dann, wenn das ein Fußball hat, dann redet man darüber. Also ich sehe diesen Zusammenhang irgendwie nicht ganz, weil ich, also ja, vielleicht kannst du mir das erklären.
Ich glaube, dass es damit was zu tun hat, dass ich denke, dass Fußballer die Macht haben, genauso wie Schauspieler, Politiker, die sehr viel in der Öffentlichkeit sind, ich rede jetzt wirklich von den großen Namen, dass Menschen so viel in die hinein interpretieren und gerade junge Leute, dass es schön ist, wenn man die Menschlichkeit dahinter auch sieht und jeder Fehler, aber auch jede Herausforderung, die jemand hat oder jede Andersartigkeit, wie auch immer sie gelagert ist, die in der Gesellschaft ja auch vorkommt, ist ja schön, wenn wir das sehen, auch bei Leuten, die für uns unsere Heroes sind. Und ich glaube, das macht den Sport oder macht es auch menschlicher und ist auch irgendwo befreiend für Leute, die dann sehen, hey, mein Hero oder meine, gibt es eine weibliche Heroess, weiß ich nicht, mein weibliches Vorbild, was auch immer sie ist, hat das eben auch und hat auch Schwächen und hat auch, und deswegen glaube ich, finde ich das gut. Aber ich sehe auch deinen Punkt.
Kannst du dir nicht vorstellen, dass auf der berühmteste Mensch auf der Welt genau die gleichen Probleme hat.
Ja, natürlich, deswegen sage ich das ja, aber das ist doch, aber ja, aber ich glaube, ich kann mir das vorstellen, du, weil wir eben auch so viel erlebt haben, aber ich glaube, dass ein 10-jähriger Junge, der sein Hero sieht, der Messi auf dem Fußballplatz, im Stadion sieht und dann hört, hey, der hat auch Probleme und dass jemand, der so in der Öffentlichkeit steht, das sagt. Ich glaube und weiß von Kindern, mit denen ich zu tun habe durch meinen Sohn, dass die immer denken, boah, der hat das auch. Oder boah, der hat auch Akne. Oder also, dass es logisch ist, ist ja klar. Aber und sollte uns hoffentlich allen klar sein. Aber ich glaube, dass die Schwächen, bei Führungskräften ist es ja auch so. Ich meine, wenn wir mit Führungskräften arbeiten, sagen wir immer, welche non-fail weaknesses kannst du sagen, dass dein Team hoffentlich merkt, dass du ein Mensch bist und kein Roboter ist gut. Aber wenn du es dann aussprichst und den Mut hast, das finde ich geil. Ich glaube, es ist der Mut.
Das finde ich auch super, wenn das freiwillig passiert.
Ja,
aber
ja.
Im Profisport passiert es eben nicht freiwillig, sondern da wird eben, das habe ich x-mal erlebt, da wird auf diese projiziert, bitte sei jetzt so und so und so, aber vielleicht ist er momentan gar nicht in der Situation jetzt, irgendwie. Und plus, ein Spieler ist ja nicht ein CEO, ein Spieler führt niemanden. Mhm. Ein Spieler wird geführt. Vom Trainer, vom Verein und vielleicht führt er auf gleicher Stufe mit seinen Teammates zusammen. Also führt er die manchmal auch ein bisschen. Aber das ist eine andere, wie soll ich sagen, als Spieler denkst du, ja, ich muss gucken, dass ich da im Team bin, dass ich mich da behaupten kann. Und jetzt wollen die noch von mir, dass ich irgendwelche schlaue Sätze über, weiß ich was, sage. Ich muss zuerst mal gucken, dass ich wenn ich meinen Stammplatz verliere, dann interessiert sich auch niemand, ob ich jetzt die tollen Reden schwinge für soziales Engagement, whatever. Weißt du ein bisschen, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst und ich sehe das auch so, vor allen Dingen, was du ansprichst mit der Nicht-Freiwilligkeit. Aber ich glaube, das geht ja nicht nur Sportlern so, sondern jedem, der sich irgendwie in die Öffentlichkeit wagt und dann unfreiwillig das Privatleben durch den Kakao gezogen wird. Ich glaube, das ist, oder irgendwas rauskommt, was man gar nicht sich also dazu äußern will.
Sowieso, wenn du noch, du hast mal ganz normal eine Frage, zum was anders ist heute, in seiner Kabine und früher. Ja. Zu meiner Zeit gab es noch nicht Social Media, also erst am Schluss zu meiner Karriere. Und was er dich dort an Hate kommt, das ist echt nicht lustig.
Ja.
Und ich sehe das ja auch bei irgendwelchen Influencern oder irgendwas, dass es Leute gibt, die einfach konstant beleidigen. Meistens sind es Männer, muss man ganz ehrlich sagen. Und die beleidigen, also so im Sinn von, du könntest auch wegschalten, entfolge. Aber nein, sie folgen weiter und beleidigen und dann oft noch mit dieser eigenen, Legitimierung im Sinn von, ja, du hast ja die Öffentlichkeit gewählt, da musst du dich nicht wundern, wenn jetzt da was zurückkommt. Was ist das für eine Logik? Und das sehe ich immer wieder und das ist für junge Menschen, die dann eben zum Beispiel durch den Sport in die Öffentlichkeit kommen, am Anfang, das war schon für mich schwierig, als ich halt in meinem kleinen Umfeld in Basel plötzlich Leute über mich gesprochen haben und auch Dinge über mich erzählt wurden, die gar nicht gestummen haben und ich so gedacht habe, ja, wer erzählt so einen Mist? Und ich muss dann einfach, das musst du einfach hinnehmen. Du musst einfach hinnehmen, dass Leute über dich Lügen erzählen. Das ist am Anfang, ich glaube, für jeden, der in die Öffentlichkeit kommt, am Anfang ist das schwierig. Und da gibt's auch keine Shortcuts.
Da stimme ich dir 100% zu. Glaube auch, dass der Ton rauer dadurch geworden ist, durch den Fluch, würde ich sagen, zu 90%. Ich weiß nicht, 10% vielleicht auch Segen für manche Sportler oder dass sie Bekanntheitsgrad vielleicht irgendwie über ihre Sportler hinaus erreicht. Du als SRF-Fußballexperte bist auch im Fernsehen. Man sieht dich häufiger. Kriegst du auch solche Nachrichten manchmal?
Wenige und ich lösche sie sofort. Mhm. Lösche und blockieren, ja.
Das ist.
Und das kann ich allen empfehlen, nicht zurückschreiben, sich nicht drauf einlassen, löschen, blockieren.
Wie gehen deine Kinder damit um? Weil als ich, weiß ich noch, und bei uns gab es ja, wie gesagt, als ich klein war, genauso wie du, gar kein Social Media und gar kein Instagram, TikTok oder WhatsApp oder wie sie alle heißen, sondern da gab es meine Eltern im Fernsehen und ich weiß noch, wenn mein Vater in irgendeiner Liebesszene mit einer anderen Frau, also Schauspielerin, im Fernsehen war, ging ich am nächsten Tag in die Schule. Und wenn das dann 20.15 Uhr lief, sagten Schulkinder, dein Vater bescheißt deine Mutter. Oder guck mal, der hatte Sex oder küsste eine andere. Also Sex war ja noch nicht, weil es war 20.15 Uhr dann, aber er küsste eine andere. Und dann war ich natürlich total entsetzt, aber ich kannte das von meiner Familie, weil die gesagt haben, du, wenn morgen der Film rauskommt, musst du damit rechnen, dass du mit 5 oder 6 Jahren dann in der Schule von anderen darauf angesprochen wirst. Und heute ist das natürlich Witz, weil das ist natürlich gar nichts im Vergleich zu dem, was du erwähnst und was Sportler oder überhaupt Menschen in der Öffentlichkeit ausgesetzt sind. Wie gehen deine Kinder damit um und wie sind sie damit umgegangen, als du noch in der, aber da waren sie sehr klein wahrscheinlich noch, als du in der aktiven Zeit warst?
Ja, sie haben schon in der Schule, sie haben auch gemerkt, dass dann in der Schule Leute halt mit ihnen befreundet wurden. Ja, das ist vielleicht übertrieben, aber dann halt sich für sie interessiert haben wegen mir. Und das war natürlich, das ist für einen jungen Menschen ja nicht so, das findet man jetzt nicht so toll, wenn das Interesse, man spürt, das Interesse ist einfach da, weil der Vater berühmt ist. Aber ansonsten haben sie jetzt nicht so viele schlimme Erfahrungen gemacht.
Wollen die auch in Sport gehen oder Fußballer? Oder?
Nee. Nee, die werden nicht Profisportler.
Das sagst du mit so einer bestimmten Haltung, das finde ich sehr schön. Ich habe noch 2 letzte Fragen, wenn ich darf. Die eine wäre, welches Spiel für dich in deiner aktiven Profikarriere, welcher Moment, sagst du, war der geilste?
Ja, das ist schon so ein Meistertitel, als wir viele Punkte Rückstand hatten, im Winter 7 Punkte Rückstand auf unseren Verfolger und am Schluss hat es dann doch gereicht. Im letzten Spiel in Bern gegen direktes Duell gegen die Young Boys, das war großartig, ja.
Okay, gegen Young Boys Bern.
Cool. Genau.
Und die zweite Frage noch, die ich habe, ist, was würdest du, wenn du jetzt ja in deiner Post-Profi als SRF-Experte, aber auch Coach, wenn du mit Leuten arbeitest, Führungskräften oder wenn du Menschen in Keynote-Speeches inspirierst, was sagst du, können wir 2, 3 Punkte vom Profisport mitnehmen, auch wenn wir gar keinen Sport selber machen? Was können wir mitnehmen und sagen, das kann man übertragen in die Businesswelt für uns und was können wir unseren Teams als Führungskräfte etc. weitergeben?
Ja, Transparenz, Ehrlichkeit als Profispieler, als Profifußballer, man sieht jeden Fehler, du kannst keinen Fehler kaschieren, der ist sichtbar, vor Tausenden von Leuten sichtbar und sich nicht zu lange mit den Fehlern aufhalten, sondern mit dem Positiven aufhalten. Weil wenn du dich mit den Fehlern aufhältst, dann bist du nicht fähig, wieder etwas Positives zu machen. Also beispielsweise Stürmer vergibt eine 100%ige in der 5. Minute, Spiel dauert noch 85 Minuten. In der Tendenz kommt nochmal eine Chance. Wenn er sich zu lange mit dieser vergebenen Chance auseinandersetzt, macht er die zweite Chance auch nicht. Sondern wir sagen immer, es gibt so einen Spruch, man lernt aus Fehlern. Jein. Man kurz anschauen, nicht wiederholen, aber dann sich fokussieren, was kann man gut, stärken. Da bin ich überzeugt, dass man das aus dem Sport lernt.
Das war ein total schönes Schlusswort für unseren Make It Click Podcast. Ich sehe, wie du es klicken lässt. Immer wieder, nicht nur auf SRF, sondern auch hier. Ich finde es total schön. Ich danke dir für deine Zeit.
Danke vielmals, dass ich da dabei sein durfte.
Dies war eine weitere Folge von Make It Click, der Podcast. Wenn es euch gefallen hat, einfach followen und wieder einschalten. Immer dienstags. Let's make it click.